Guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen. Wenn ich so krasse Zeugnisse höre, was Gott so im Leben von anderen Menschen tut, dann geht bei mir manchmal so ein bisschen die Vergleichsfalle los. Ja, also ich sag mal, da bin dann so ich. Und ich denke dann manchmal so über das Leben von ganz besonders geistlichen Menschen nach. Ja, also und denke so, Mann, was macht Gott so bei denen? Ne? Also jetzt so, nur so Beispiele, ja. Ja, ich hab versucht, das jetzt so ein bisschen zu verfremden irgendwie. Und ich wollte jetzt aber auch nicht irgendwas nehmen, was jetzt total schnell Rückschlüsse auf irgendwen anders zulässt. Deswegen habe ich gesagt, gibt so manchmal Leute, Johannes H. mit denen vergleiche ich mich manchmal. Und dann denke ich so, meine Güte, ja, also der Johannes, ich denke, der betet gern. Und wenn ich mich dann so angucke, denke ich so, oh, ich gucke gern Fußball, ja. Und ich vermute auch, der spendet viel. Und ich denke so, ich esse auch gern mal ein Eis. Und ich habe also nicht, dass es diesen Johannes H. wirklich geben würde, aber der fastet auch oft, ja. Und ich habe das, also so, Fasten ist so, man isst nichts oder weniger oder was auch immer, ja, und versucht dadurch irgendwie, sich besser auf Gott konzentrieren zu können, ja. Und ich probiere das auch ab und an und ich merke so, nach 5 Stunden schreie ich meine Frau an, ja. Und ich denke dann, wow, Mensch, so diese Chancen von diesen geistlichen Leuten, so Gott wirklich zu erleben, die sind einfach viel, viel größer als bei mir. Ja? Also der hat es auf jeden Fall viel mehr verdient als ich. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal oder zum zweiten, dritten Mal hier in der Gemeinde und denkst so, boah, ich kann mit Jesus und so noch gar nicht so viel anfangen, aber bei dem Typ da vorne, eindeutiger Fall von Minderwertigkeitskomplexen. Und vielleicht denkst du, ich bin gar nicht so der religiöse Typ und ganz sicher nicht so spirituell und ernst unterwegs, dass ich jetzt irgendwie verdient hätte, Gott zu erleben, wenn es ihn denn überhaupt gibt. Wir freuen uns von Herzen, dass du heute da bist. Und wir wünschen uns von Herzen, dass du hier einen Ort findest, wo du Gott kennenlernen kannst. Vielleicht bist du auch schon länger mit Gott unterwegs. Und vielleicht kannst du dich auch an Momente erinnern, wo du sowas hattest wie so eine echte Gottesbegegnung. Und vielleicht hast du Gott in diesen Momenten sogar was versprochen. Vielleicht hast du versprochen, Gott, ich will ab jetzt dies oder das ganz, ganz anders machen. Und dieses Versprechen hat dann vielleicht nur wenige Tage, Wochen oder wie bei mir manchmal wenige Stunden gehalten. Vielleicht bangst du auch um irgendjemanden. Um jemanden, der vielleicht mal eng mit Jesus unterwegs gewesen ist. Und der Jesus jetzt aus seinem Leben verbannt hat. Oder dem Jesus jetzt einfach nicht mehr wichtig ist. Vielleicht war das sogar jemand, der hier mal auf diesen Stühlen völlig aufgegeben, aber sie schwindet so langsam. Weil der Mensch, um den du dir so große Sorgen machst, das Thema Jesus mittlerweile ziemlich aus seinen Gedanken verbannt hat. Wir gehen heute weiter in der Geschichte mit Jakob und das, was wir uns heute anschauen, zeigt, dass es Hoffnung gibt für hoffnungslose Fälle. Dass es Hoffnung gibt für Leute, die sich vielleicht eigentlich gar nicht so sehr für Gott interessieren. Dass es Hoffnung gibt für Christen, die nicht immer so hingegeben leben, wie sie es vielleicht sollten. Dass es Hoffnung gibt für Christen, die vielleicht mal wieder in ihre absolute Lieblingssünde hineingetappt sind. Und dass es Hoffnung gibt, wenn es so scheint, als wäre Gott eigentlich gar nicht da. Als wenn er sich gar nicht um uns kümmert. Und dass es Hoffnung gibt, wenn das ganze Leben zerbricht. Lass uns mal gemeinsam in 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22 schauen. 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. Ich bin sehr fasziniert von Jakob als Person und ich habe in der Vorbereitung eine tolle Predigt von Timothy Keller gehört. Ich habe davon sehr profitiert und ich habe einige von seinen Gedanken heute in die Predigt integriert. Und ich wollte diese Predigt gern Hoffnung für hoffnungslose Fälle nennen. Also lasst uns mal schauen, der erste Gedanke. Ich habe es mal formuliert wie ein Bekannter, jetzt einfach, weil wir hier gerade so Fußball-WM und so, ich habe mal die Worte so formuliert, wie es ein bekannter italienischer Fußballtrainer mal formuliert hat. Jakob hat fertig. Also, Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Und das ist ganz cool, der Erzähler von diesem 1. Mose-Buch, der ist so ein richtiger Dramaturg. Ja, und der nimmt uns schon, allein wie er diese Sätze formuliert, schon rein und drückt ganz viel aus mit auch Sachen, die er nur so ganz nuanciert andeutet. Also wo sind wir überhaupt unterwegs? Wir sind hier im Alten Testament. Es ist ziemlich zu Beginn des Alten Testaments. Es ist, dieser Bericht über Jakob ist die Geschichte, wie das jüdische Volk entstanden ist. Ja, da gibt es so Erzählungen über drei Väter und ihre Frauen und so Großfamilie, und das ist im Endeffekt die Entstehungsgeschichte des jüdischen Volkes. Spielt ungefähr 1800 bis 2000 vor Christus, also Mose, Auszug aus Ägypten, König David, Jesus, Paulus, das kommt alles wesentlich später. So, und er zieht jetzt von Beersheba, das ist da ganz unten im Süden Israels, nach Haran, das ist ein Ort in der heutigen Türkei. Und er zieht dorthin, weil er sich mit seinem Bruder völlig verdorben hat. Es sind knapp 1000 Kilometer zu Fuß, durch die Einsamkeit zum Teil. Und dann kommt der perfekte Dramaturg weiter. Er schreibt dann, er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Als erstes berichtet uns der Erzähler, dass Jakob an einen bestimmten Platz kam. Und er nennt das Platz, weil dieser Ort keinen Namen hatte. Das heißt, Jakob war im absoluten Niemandsland. Es gab dort keine Quelle, keinen Fluss, keinen Ort, keine Siedlung, die irgendwie interessant gewesen ist. Und dann schreibt er, dass Jakob eine ganz interessante Sache als Kissen verwendet. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal freiwillig auf einem Stein geschlafen hat. Es ist eine ganz besondere Art, etwas auszudrücken, was bei Jakob stattfindet. Denn der einzige Grund, warum man einen Stein als Kissen verwendet, ist, wenn man gar nichts mehr hat. Ja? Wenn man noch ein paar Socken extra mit dabei hat, dann legt man sich auf die drauf. Wenn man einen Schlafsack mit dabei hat und es nicht so kalt ist, legt man sich auf diesen Schlafsack. Wenn man irgendwie eine Jute-Tüte dabei hätte, würde man sich darauf legen. Aber auf einen Stein legt man sich mit seinem Kopf nur, wenn man nichts mehr übrig hat. Und wir haben das letzte Woche gehört, wie das passiert ist, dass Jakob so unterwegs ist und so endet, wie er hier endet. Er wächst ja als einer von zwei Brüdern auf, er ist der Jüngere, wenige Minuten jünger, aber sein Vater liebt seinen älteren Bruder mehr. Und Jakob wächst mit einer totalen Leere auf, weil er sich so sehr nach Zuneigung und Nähe zu seinem Vater sehnt, aber der ihn nie bekommt. Und er sehnt sich irgendwann so sehr nach Liebe und Segen und Annahme von seinem Vater, dass er anfängt, seinen Vater zu betrügen. Dass er vorgibt, der ältere Sohn zu sein und sich so den Segen des Erstgeborenen erschleicht. Aber sein Betrug fällt auf ihn zurück und letztlich will sein Bruder ihn töten. Und deshalb muss er fliehen. Und alles, was ihm eigentlich zugesagt ist, dass er irgendwann mal der Anführer der Familie sein wird, dass er irgendwann mal besonders viel besitzen wird, das ist ihm alles schon versprochen worden, das bricht alles auseinander. Er ist allein, sein Bruder hasst ihn und seine geliebte Mutter, die diesen ganzen Betrug eingefädelt hat, die wird er, das sehen wir im Lauf der Geschichte, wird er nie wiedersehen. Er ist nirgendwo ohne Unterstützung und ohne den Schutz der Familie. Und in all das, das ist das Krasse, da ist er nicht so unverschuldet hineingeschlittert. Ja, es gibt ja manchmal, dass man so denkt, Jakob, der war vielleicht 15, war vielleicht beeinflusst von seiner Mutter oder was auch immer. Aber Jakob war 40, 50 oder 60. Ja, der war ein gestandener Mann und gibt sich das mal ebenso, seine gesamte Familie zu betrügen. Und seinen blinden Vater, der kurz vorm Sterben ist, und hat sich mal so richtig verdorben. Und um Jakobs Situation so abschließend zu dramatisieren, fügt der Erzähler noch ein folgendes Detail hinzu. Ja? Er schreibt so, die Sonne ging unter und es wurde dunkel an diesem einsamen Platz. Also zu seiner inneren Dunkelheit kommt auch noch eine äußere Dunkelheit mit dazu. Gott hatte über seinem Leben verheißen, dass er einmal der Führende in der Familie sein wird. Er hatte sozusagen gesagt, ich liebe dich. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe dich erwählt. Und jetzt, an diesem Ort, mit einem Stein als Kissen, ist nichts mehr davon übrig. Alles ist zusammengebrochen. Warum lässt Gott das alles geschehen? Und wenn wir Jakob Worte in den Mund legen könnten, dann würde er wahrscheinlich sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Aber es ist nicht nur so, dass das ganze Leben irgendwie fern oder dass der Himmel fern von Jakob scheint. Gott hat sich irgendwie auch von ihm entfernt. Wisst ihr, sein Großvater Abraham, der hat mehrere Offenbarungen und Begegnungen mit Gott gehabt. Auch seine Oma. Sein Vater Isaak hat Offenbarungen von Gott gehabt. Seine Mutter Rebekka hat Offenbarungen gehabt. Sie haben alle Gott persönlich erlebt. Aber Jakob noch nie. Wisst ihr, er ist so groß geworden mit dem Wissen, es gibt da irgendwie einen Gott, der auch in den Generationen vor mir irgendetwas gesagt hat, irgendetwas gemacht hat. Aber die Bibel berichtet nichts davon, dass Gott jemals dem Jakob persönlich erschienen ist. Und man sieht das auch an seinem Leben. Er ist jetzt auf diesem Weg zu seinen entfernten Verwandten, 1000 Kilometer entfernt. Und er hat, nachdem er seinen Bruder und seinen Vater betrogen hat, er hat nicht um Vergebung gebeten, berichtet die Bibel nichts von. Er betet hier auch nicht. Wir sehen nicht, dass er um Gnade schreit. Der Himmel ist verschlossen und dunkel. Und eins ist sicher, wenn man sich diese 40 bis 50 Jahre anschaut, die Jakob zwar so mit diesem Kopfwissen, es gibt einen Gott, aber ohne persönliche Beziehung verbracht hat, nach dem Betrug an seinem Vater, nach dem Betrug an seinem Bruder, nach seinem Nichtbeten, dann gibt es von uns eines, das man nicht erwarten würde. Zumindest nicht, wenn man so einen gesunden Menschenverstand hat. Man würde nicht erwarten, dass er gerade jetzt eine Begegnung mit Gott hat. Nicht nach all dem Lügen, nicht nach all dem Stehlen, nicht nach all den anderen Dingen. Aber jetzt kommt's, Gott ist noch nicht fertig mit Jakob. Der Erzähler schreibt, während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf und kamen zur Erde herunter. Jakob sieht hier, als er auf diesem Stein schläft, ein riesiges Bauwerk. Und das Zweite, was er sieht, auf dieser großen Treppe, die er sieht, kommen Tausende von Engeln rauf und wieder runter. Ja, die kommen so vom Himmel zur Erde und von der Erde zum Himmel. Und bei vielen von uns ist wahrscheinlich, wenn wir an das Wort Engel denken, kommt so schnell diese Kitsch-Variante in den Kopf, ja, so mit Flügeln. Und oder wir denken vielleicht an Filme, die wir so in den letzten 20 Jahren gesehen haben, wo immer so attraktive Engel wie Denzel Washington irgendwo in der Ecke sitzen und so, hi, ich bin's, ich bin ein Engel. Ja? Aber so waren die nicht. Ein Engel hat in der Bibel immer irgendetwas Erschreckendes, Umwerfendes. Ja, der erste Satz, den ein Engel meistens sagt, ist, fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Weil ein Engel ein Bote ist, ein Herold des Königs. Und dieser Engel repräsentiert die königliche Macht Gottes, die in dieser Welt präsent ist und die auf dem Weg ist in diese Welt. Und wenn die Engel auf die Erde kommen, dann bedeutet das, Gottes königliche Macht kommt. Und dann hören wir noch etwas. Dann steht dort, der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob. Entweder stand Gott neben ihm, über ihm oder stand oben auf der Treppe, aber wahrscheinlich, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Gott wirklich direkt über Jakob stand. Und er sieht dann im Endeffekt, wie Gott die Treppe herabkommt und Gott über ihm steht. Und dann hört er drei Dinge. Gott sagt zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten. Nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Also, er hört drei Dinge. Das Erste, was er hört, Gott sagt zu ihm, ich werde dir beistehen. Jakob hat zu diesem Zeitpunkt nur noch einen einzigen Menschen, der ihn liebt. Und das ist seine Mutter Rebekka. Und diese Mutter wird er nie wiedersehen. Und jetzt kommt Gott zu ihm, das erste Mal in seinem Leben, und sagt zu ihm, ich werde dir beistehen. Ich lasse dich nicht im Stich. Das Zweite, was er hört, ich beschütze dich, wo immer du auch hingehst. Und das sagt er zu einem Menschen, der den Schutz seiner Großfamilie verloren hat. Die Großfamilie war damals das soziale Netz, das, was dich beschützt hat, das, wo du wusstest, wenn mir irgendwann mal was Schlimmes passiert, wenn ich krank werde, wenn ich eine Verletzung erleide, dann ist es diese Großfamilie, die mich versorgen wird und beschützen wird. Diesen Schutz hat er verloren. Er ist völlig durchs soziale Netz gefallen. Er ist jetzt völlig einsam und schutzlos in der Wildnis, in der Wüste, vor der sich die Israeliten immer gefürchtet haben. Und Gott sagt zu ihm, ich werde dich beschützen, wo immer du auch hingehst. Und das Dritte, was er hört, ich werde dich segnen. Jakob hat allen Besitz verloren. Er hat sein Erbe verloren. Er hat keinen Cent mehr. Er hat die Vorherrschaft der Familie, die ihm zugesagt worden ist, verloren. Und Gott sagt, ich werde dich segnen. Ich werde erfüllen, was ich dir im Segen deines Vaters versprochen habe. Nichts wird mich aufhalten. Ich werde dir beistehen. Ich werde dich beschützen. Ich werde dich segnen. Was bedeutet das? Das bedeutet zwei Dinge. Zum einen bedeutet das, dass die Kraft des Himmels, die Kraft Gottes in dieser Welt aktiv ist. Jakob und wir fühlen uns oft so, als wenn Gott abwesend ist. Wir fühlen uns so, als wenn Gott vielleicht, wenn es ihn überhaupt gibt, von einem fernen Planeten auf diese Welt sieht und guckt, wie wir uns so schlagen. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Aber diese Vision, die Gott, die Jakob hier hat, die zeigt uns, dass diese Sicht der Welt eine Illusion ist. Diese Vision sagt, dass Gottes Majestät, Gottes Macht, Gottes Kraft in dieser Welt am Wirken ist. Und dass er irgendwann die Würde der Menschen und Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Gott ist am Werk, aber wir sehen das oft nicht. Jakob durfte an dieser Stelle mal kurz hinter den Vorhang schauen, der für uns so oft verschlossen ist. Und er konnte sehen, dass Gott aktiv ist, und zwar mit seiner kompletten königlichen Macht. Und ich weiß, was uns dann schnell in den Kopf kommt, wenn wir sagen, ja, Gott ist am Wirken in dieser Welt, trotz all der Ungerechtigkeit. Ich habe vor kurzem einen herausfordernden Gedanken dazu gehört. Denn wenn wir uns darüber beklagen, dass wenn dieser Gott allmächtig ist, wenn wir uns darüber beklagen, warum dieser allmächtige Gott das Unrecht aus dieser Welt nicht entfernt, dann nehmen wir etwas an. Wir nehmen an, dass dieser Gott mächtig ist, dass er wissend genug ist und weise genug ist, um das Unrecht zu beenden, wenn wir diese Klage vorbringen. Aber wenn wir annehmen, dass er mächtig ist, allwissend und weise, dann müssen wir auch annehmen, dass er eine Perspektive auf diese Welt hat, die wir nicht haben. Dass er Dinge sieht, die wir nicht sehen. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es ist völlig natürlich, es ist völlig menschlich, dass wir die Ungerechtigkeit dieser Welt sehen und anfangen, darüber zu klagen. Auch vor Gott darüber zu klagen. Und zu fragen, Gott, warum lässt du das zu? Aber es braucht eine dauerhafte Unreflektiertheit, um ständig sauer zu sein auf Gott, wenn wir annehmen, dass dieser Gott allmächtig ist und dass er auch eine höhere Perspektive auf diese Welt hat, auf das, was passiert. Das ist das eine. Die Kraft des Himmels ist in dieser Welt aktiv. Das ist das, was manchmal hinter dem Vorhang passiert. Und wir kriegen manchmal einen Blick dahinter. Aber Gott ist in dieser Welt aktiv. Und das Zweite, Gott ist, oder der Himmel, ist auch offen für Jakob. Jakob hat nicht nach Gott gefragt. Er hat nicht um Hilfe geschrien. Er hat keine Reue gezeigt. Er hat nicht um Vergebung gebeten. Und trotzdem kommt Gott zu ihm. Gott steht bei oder über ihm, wie ein Vater oder eine Mutter über einem schlafenden Baby steht. Er bleibt nicht oben an der Treppe stehen und sagt, Jakob, jetzt komm mal her, komm mal rauf zu mir. Lauf mal all die Treppenstufen bis hoch zu mir. Sondern Gott steht wie ein Vater oder wie eine Mutter über einem schlafenden Kind und sagt zu ihm Worte bedingungsloser Liebe und Annahme. Wisst ihr, Jakob steht vor den Trümmern seines Lebens. Ein 40 bis 50 Jahre alter Mann, der seine Familie betrogen hat, der sein Vermögen verloren hat, der jetzt mittellos dasteht. Der 1000 Kilometer entfernte Verwandte aufsucht, die er wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Und es gibt von diesem Gott nicht ein Wort der Verurteilung. Der Himmel ist offen, Gott ist aktiv in dieser Welt. Aber der Himmel ist auch offen für Jakob. Und was macht Jakob jetzt? Ich habe es mal Jakobs unfertige Reaktion genannt. Dort steht er nämlich, Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte, man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel, vorher hieß der Ort Luz. Und ich wollte euch was erzählen. Wir haben was ganz Cooles bei uns in der Gemeinde letztens installiert. Wir sind Pilotgemeinde bei uns im Bund. Wir haben in unsere Stuhlkissen mittlerweile so Sensoren eingebaut. Ja, die sind WLAN-basiert und man kann damit abstimmen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wenn ihr mit eurem Daumen auf die linke Seite drückt, ja, also hier, dann bedeutet das, ihr stimmt für A, gute Reaktion. Und wenn ihr auf die rechte Seite drückt bei eurem Kissen, dann bedeutet das B, also schlechte Reaktion. Okay? Also, meine Frage ist im Endeffekt, wir testen das heute zum ersten Mal, das ist live mit dem Rechner hinten verbunden. Also wir testen das jetzt mal. Ihr dürft mal abstimmen, ja, also indem ihr auf die linke Seite bei eurem macht das mal bitte. Ja, drückt mal auf die also linke Seite für gute Reaktion und B für schlechte Reaktion. Jetzt ist der Moment, wo ihr drücken könnt. Okay? Ephraim, hast du das? Klappt das? Okay. Wir gucken mal, wir haben das gestern mal getestet hier. Da waren eigentlich nur Ephraim und ich, deswegen war das so Hälfte, Hälfte. Ja, gut. Das waren nicht so viele. Ich glaube, das waren Miri und der Thomas. Ja, aber die allermeisten haben sich für die schlechte Reaktion entschieden. Ja? Weil es ist schon krass. Gott kommt zu ihm und sagt ihm bedingungslose Worte der Annahme und der Liebe. Und was sagt Jakob? Wenn der Herr mir beisteht, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den 10. Teil geben. Und was macht Gott? Gibt der Jakob darauf deshalb auf? Nein, macht er nicht. Es gibt 4 Dinge, die wir von diesem Text lernen können, mindestens. Und der erste ist, jeder Ort kann eine Tür zum Himmel sein. Diese Vision von Jakob zeigt uns, dass Gott mit seiner Kraft und Macht überall am Wirken ist. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht präsent ist. Und deshalb sollte uns auch klar sein, dass ein Leben, in dem wir hier so tun, als wenn Gott präsent ist, aber am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag irgendwie so leben, als wenn dieser Gott nicht da wäre, dass das eigentlich nicht funktioniert. Also sonntags zwischen 10 und 12 und vielleicht noch im Hauskreis den einen Abend, da bin ich Christ und religiös, aber an all den anderen Tagen nicht. Es funktioniert nicht. Gott ist überall und Gott ist überall am Wirken. Gott möchte, dass du dich überall so verhältst, als wenn er überall gegenwärtig ist, weil er überall gegenwärtig ist. Gott möchte, dass wir überall so handeln, als wenn er auf unserer Seite wäre und uns bedingungslos lieben würde. Denn er ist immer auf unserer Seite und liebt uns bedingungslos. Jeder Ort kann eine Tür zum Himmel sein. Und das Zweite, Zeiten, in denen wir besonders schwach sind, sind Zeiten, in denen Gott sich besonders offenbart. Warum kommt Gott zu Jakob, obwohl der nicht darum gebeten hat? Warum ist Gott gnädig zu ihm, obwohl wir kein Wort der Reue von Jakob hören? Warum offenbart sich Gott ihm? Und zwar in einer Art und Weise, die wir wahrscheinlich, also ich zumindest nicht, ihr vielleicht, aber nicht erreichen werdet. Ja? Obwohl er kein gutes Leben gelebt hat, obwohl er andere absichtlich getäuscht hat. Warum macht er das? Und die Antwort lautet, Gott ist angezogen von der Zerbrochenheit Jakobs. Gott kommt nicht trotz der Fehlerhaftigkeit Jakobs. Ja, also nicht nur, wie es am Anfang von unserer Predigtreihe steht, fehlerhaft und doch gesegnet. Er kommt nicht trotz der Schwäche und Zerbrochenheit Jakobs, er kommt wegen ihr. Weil wir einen Gott haben, der von der Schwäche und Zerbrochenheit angezogen ist. Jakob hatte nichts vorzuweisen und Gott kommt zu ihm. Und er sieht ihn schlafend am Boden liegen. Jakob ist total wehrlos. Und es gibt keine Maske, keine Fassade, hinter der er sich noch verstecken kann. Und Gott sieht ihn da am Boden liegen und liebt ihn bis zum Gehtnichtmehr. Und das ist das, was wir brauchen. Wisst ihr, kein Mensch könnte es ertragen, wenn er zu 100% unsere Abgründe, Fehler, dunkelsten Gedanken und Geheimnisse kennen würde. Das hält keine Frau, kein Mann, kein Freund, kein menschliches Wesen, kein König, kein Herrscher aus. Kein menschliches Wesen kann unsere Schwäche in Reinform ertragen. Wenn dieses Wesen alle unsere Niederlagen, Abgründe und dunkelsten Geheimnisse kennen würde. Aber es gibt diesen einen Vater und die Bibel schreibt auch, es gibt diese eine Mutter, der eine König, der alles sieht, der hinter jede Fassade von uns blickt und uns liebt. Und der zu uns kommt nicht wegen oder nicht trotz unserer Schwäche, sondern wegen unserer Schwäche, wegen unserer Zerbrochenheit, weil ihn das anspricht, weil ihn das ganz besonders bewegt und anzieht. Zeiten, in denen wir besonders schwach sind, sind Zeiten, in denen Gott sich offenbart. Und das Dritte, es gibt Hoffnung für hoffnungslose Fälle, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Vielleicht bist du selber einer. Vielleicht liegt dir jemand am Herzen, den du mittlerweile als hoffnungsloser Fall, den du so bezeichnest. Vielleicht ist es jemand, der vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren noch in diesem Raum gesessen hat. Die Geschichte von Jakob zeigt uns, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Selbst Menschen, die kein geistliches Interesse zeigen, können von Gott umgekrempelt werden. Und das heißt für uns, wir sollten unsere Gesten der Hoffnung wieder aufnehmen. Vielleicht haben wir aufgehört, für diesen hoffnungslosen Fall zu beten. Die Geschichte von Jakob zeigt uns, dass wir wieder anfangen sollten. Vielleicht haben wir aufgehört, diesen Menschen nachzugehen. Die Geschichte von Jakob zeigt uns, dass wir auf diesen Menschen wieder zugehen sollten, uns mit ihm verabreden und ihn vielleicht auf einen Kaffee einladen sollten. Vielleicht haben wir aufgehört, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Die Geschichte von Jakob zeigt uns, dass wir eine Nachricht schreiben sollten, dass wir anrufen sollten, dass wir diese Person besuchen sollten. Was hält uns davon ab, diesen Menschen, die wir als hoffnungslose Fälle abgestempelt haben, zu sagen, wir glauben immer noch, dass Gott einen Plan für dein Leben hat und dass er dich liebt und dass er angezogen ist von deiner Schwäche und Zerbrochenheit und dass er dich segnen will, nicht trotz deiner Fehler, sondern wegen ihnen. Und das Vierte, es gibt Hoffnung, wenn du das mit dem christlichen Leben manchmal nicht packst. Manche von euch haben vielleicht manchmal den Gedanken, boah, das mit dem Christsein, das ist mir manchmal zu hart. Ich pack das manchmal nicht. Ich versag so oft. Schau dir die Antwort von Jakob an, weil seine Antwort so schlecht ist. Ja, Gott kommt zu ihm und sagt ihm seine bedingungslose Liebe und Annahme zu. Und was sagt Jakob? Okay, ich glaube dir, wenn. Aber mach das bloß nie, okay? Wenn sich ein Gott dir bedingungslos schenkt, dann gib dich ihm auch bedingungslos hin. Aber lässt Gott ihn fallen? Nein, macht er nicht. Ich möchte, dass wir eins sehen. Unsere Antwort an Gott ist immer halbherzig. Aber Gott gibt uns trotzdem nicht auf. Er ist nicht so ein Gott, der uns wegen unserer halbherzigen Antworten aufgibt. Weil Jesus Christus die Strafe für unser Versagen getragen hat an diesem Kreuz. Und das nicht nur für alle Sünden vor unserer Bekehrung, sondern für alle unsere Sünden. Er hat nicht nur die Strafe für unser Versagen vor unserer Bekehrung getragen, sondern für all unser Versagen. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern und dort noch einmal ganz praktisch erleben, dass es Hoffnung gibt für hoffnungslose Fälle. Und wir haben diese Hoffnung, weil das Christentum ganz anders funktioniert als jede andere Religion. Jakob sagt, nachdem er von seinem Traum aufwacht, hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Und wir checken das nicht, wir checken das sowieso nicht, also vom Deutschen her, was das für eine Formulierung ist, die er hier benutzt. Aber das, was er sagt, hat einen ganz engen Bezug zum Turmbau von Babel. Und der Turm von Babel war kein Wolkenkratzer, der so gerade und schlank in die Höhe gewachsen ist, sondern es war ein tempelartiges Gebäude. Es hat ungefähr so ausgesehen, nur noch ein ganzes Stück höher. Ja, wo es an der Seite eine Treppe gab, eine Treppe in den Himmel. Und es sollte ein Ort werden, wo man zu den Göttern hinaussteigen konnte, wo man seine Opfer brachte, betete und diese Gaben und Gebete zu den Göttern sendete. Ja, solche Gebäude, das hier steht im heutigen Irak, die gab es damals im alten Vorderen Orient öfter. Und man stieg dort geistlich und physisch zu den Göttern hinauf. Es gab sie nur an besonders wichtigen Orten und in der Regel durften nur besonders wichtige Menschen hinaufsteigen. Aber diese Treppe, die Jakob sieht, ist die erste Treppe, die nicht von der Erde zum Himmel gebaut wurde, sondern vom Himmel auf die Erde. Es sind nicht die Menschen und nicht die besonders wichtigen Menschen, die dort hinaufgestiegen sind durch ihre eigene Kraft und versucht haben, sich dieser Gottheit zu nähern, sondern es ist eine Treppe der Gnade. Gott kommt und gibt uns bedingungslose Liebe. Und diese Treppe gibt es nicht nur für Jakob, sondern für jeden von uns. Viele tausend Jahre später wurde ein Baby geboren, dem der Name Jesus gegeben wurde. Und dieser Jesus lebte das Leben, das wir hätten leben sollen. Er trug die Strafe, die wir hätten bekommen sollen, für unser Versagen, für unser Lügen, für unser Betrügen, für unser Desinteresse an Gott. Und dieser Jesus ist für uns die Treppe zum Himmel geworden. Er sagt das selber in Johannes 1. Ihr selbst werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Und er sagt später, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Lass uns gemeinsam beten und wir werden dann gleich ganz praktisch im Abendmahl nochmal gemeinsam erleben, dass es Hoffnung gibt für hoffnungslose Fälle wie uns. Jesus, wir danken dir von Herzen dafür, dass du für uns die Treppe zum Himmel geworden bist. Danke, dass du uns nicht aufgibst, trotz unserer halbherzigen Antworten. Danke, dass du dich angezogen fühlst von uns, nicht nur trotz unserer Fehler, sondern wegen ihnen. Danke für deine Gnade, danke für deine Hilfe. Wir lieben dich. Amen.